SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Mal nachzählen. Vor 918 Tagen, da hat Anke Rehlinger etwas geschafft, das sie wohl selbst kaum für möglich gehalten hätte. Sie hat die Landtagswahl so fulminant gewonnen, dass die SPD seither allein regieren kann. Fast die Hälfte der Legislaturperiode ist jetzt rum. Zeit also für eine Zwischenbilanz. Die hat die Ministerpräsidentin heute gezogen. Und das war, wenig überraschend, eine positive. Die Regierung habe trotz widriger Umstände Kurs gehalten, schon vieles umgesetzt. Mein Kollege Christoph Grabenheinrich hat sich die Pressekonferenz angeschaut. Was verbucht die Ministerpräsidentin denn auf der Habenseite?
Sehr viel nach eigenem Bekunden. Und zwar sogar so viel, dass es der Regierung eine über 70-seitige Broschüre wert war, in der sie nochmal all das niedergeschrieben haben, was sie in eigenen Augen schon geschafft haben. Sei es Umstieg auf G9, wie die Ministerpräsidentin sagt, den G8-Murks beendet, mehr Lehrkräfte eingestellt, die Kita-Gebührenabschaffung ist weiter auf Kurs, bis 2027 sind die dann ganz weg, die Ansiedlung neuer Unternehmen, die Weichenstellung bei der Produktion von grünem Stahl. Und das alles, sagt Rehlinger, trotz schwieriger Zeiten. Die Regierung habe schließlich kurz nach Übernahme, wie alle anderen, sich auch mit einem Ukraine-Krieg konfrontiert gesehen und vorher schon mit den Energiepreisen, die gestiegen seien. Also alles in allem eine schwierige Phase, aber trotzdem erfolgreich.
Trotzdem muss man sagen, haben wir schon zur Halbzeit 3/4 dessen, was wir uns damals in unserem Wahlprogramm vorgenommen haben, in dieser Regierung umgesetzt.
3/4 geschafft, also nicht mehr viel zu tun in der zweiten Hälfte, oder wie?
Könnte man ja eigentlich fast meinen, dann könnten wir schon ganz früh in die Neuwahlen gehen. Nein, dem ist natürlich nicht so. Ministerpräsidentin Rehlinger sagt, da ist noch einiges zu tun. Sie macht es auch an ein paar Beispielen fest. Kommen wir nochmal zu dem grünen Stahl, eins der Paradeprojekte hier im Saarland. Sie sagt, na klar, da sind jetzt die Grundsatzentscheidungen gefällt, da sind die Fördermittel nicht nur zugesagt, sondern sie werden fließen. Aber die eigentliche Arbeit beginnt erst. Die Energieinfrastruktur für dieses Projekt muss ja noch geschaffen werden. Und zwar nicht nur, aber natürlich auch mit Blick auf die Frage, wie bekommen wir denn überhaupt ausreichend Wasserstoff beziehungsweise irgendwann auch grünen Wasserstoff?
Dort sind jetzt Ideen und Konzepte dazu entwickelt worden, aber auch die müssen noch realisiert werden. Zu dem Gesamtkonzept gehört natürlich dann auch, dass wir das Thema Stromnetze uns angucken müssen. Jetzt schon Investitionsentscheidungen. Genauso wie wir uns die Kraftwerksstandortestruktur in diesem Land angucken müssen. Nur dann, wenn das alles dann zu einem wirklichen Bild, und zwar nicht nur im Rahmen einer PowerPoint-Präsentation, sondern wirklich real in diesem Land sich zusammenfügt, dann ist die Arbeit geschafft.
Ja, und darüber hinaus, welche weiteren Aufgaben sieht die Ministerpräsidentin denn noch vor sich? Was soll noch umgesetzt werden bis zur kommenden Wahl?
Da ist so einiges, was sie noch auf dem Zettel hat. Zum einen sagt sie, das, was wir vorhatten, nämlich 4.000 neue Pflegekräfte ins Land zu holen oder auszubilden, davon sei man noch weit entfernt. Das Ziel müsse aber weiter gelten, weil der Bedarf da sei. Überhaupt Fachkräftemangel, da sieht sie noch großen Nachholbedarf, will neue Konzepte vorlegen, vor allen Dingen auch, um dem Mittelstand dort unter die Arme zu greifen. Die Gesundheitsversorgung im Saarland, vor allen Dingen im stationären Bereich, sieht sie, sagen wir mal, nicht optimal aufgestellt und sagt, gerade die Finanzierungsgrundlagen, da reichen nicht aus. Da sieht sie natürlich dann den Bund in der Pflicht. Und dann Geschichten, bei denen sie sagt, da muss man auch über Legislaturperioden hinausdenken. Entbürokratisierung und Digitalisierung der Staaten müsse schlicht leistungsfähiger werden. Und wenn sie sagt, man muss über Legislaturperioden hinausdenken, dann ahnt man schon, das sind Projekte, die auch in den nächsten 2,5 Jahren forciert werden, aber nicht abgeschlossen werden.
Bei dieser ganzen positiven Bilanz auf so einer Pressekonferenz ist dann sowas Selbstkritisches, kann man da nicht erwarten, oder?
Naja, selbstkritisch war sie zum Beispiel mit Blick auf die Pflegekräfte zu sagen, das haben wir nicht geschafft, und hatte noch ein, zwei kleinere Beispiele. Aber natürlich nutzt eine Landesregierung eine solche Pressekonferenz, um sich selbst in gutem Licht dastehen zu lassen. Jetzt gibt's aber für alles immer zwei Blickwinkel. Ich mache das mal an den Kita-Gebühren. Natürlich würde Frau Rehlinger das immer als Erfolg sehen. Es gibt aber durchaus Kritiker, die sagen, naja, schön und gut, keine Kita-Gebühren ist das eine. Aber hätte man diese Mittel nicht verwenden können, um mehr Kita-Plätze zu schaffen, um mehr Erzieherinnen in die Kitas zu bekommen und somit mehr Qualität in diesen Einrichtungen zu schaffen, das ist dann auf der anderen Seite. Und sowas wird natürlich bei einer solchen Pressekonferenz von der Regierung dann nicht betont.
Die Landesregierung hat heute Bilanz nach der ersten Hälfte der Legislaturperiode gezogen und einen Ausblick gegeben, was für die zweite Hälfte so auf dem Zettel steht. SR3-Politikreporter Christoph Graben-Heinrich hat das Ganze zusammengefasst. Ein Spiel spielen und dann gewinnen ist ein super Gefühl, ne? Kennen wir alle. Und wenn man dann noch Geld dafür bekommt, da sprudeln doch die Glückshormone nur so. Zumindest geht das Menschen so, die süchtig sind nach Glücksspielen. Im Saarland gibt's nach aktuellen Zahlen etwa 15.000 Menschen, die Glücksspiel im riskanten Ausmaß praktizieren, wie man sagt, oder bereits eine Sucht entwickelt haben. Darauf macht die Landesfachstelle Glücksspielsucht anlässlich eines bundesweiten Aktionstags heute aufmerksam. Ja, vor allem sind es mittlerweile Sportwetten, die ein großes Problem darstellen. Darüber habe ich mit Johannes Sinnwell von der Landesfachstelle vor der Sendung gesprochen. Also Spielsüchtige sind mittlerweile nicht mehr unbedingt die, die in einer Spielhalle völlig übernächtigt sitzen vor so einem einarmigen Banditen und hoffen, dass der dann ganz viele Münzen irgendwann ausspuckt.
Nicht mehr nur. Also der Glücksspielmarkt hat sich einfach sehr ausdifferenziert, sehr weiterentwickelt. Es gibt fast alle Glücksspielangebote, die Sie so wahrnehmen können, gibt es sowohl offline, also stationär vor Ort, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, in den Glücksspielstätten, in Spielhallen, in Spielbanken, aber eben auch online. Das betrifft das Automatenspiel, das betrifft die Casinospiele, also Blackjack, Roulette, Poker. Das betrifft eben aber auch Sportwetten. Von daher, der Markt ist sehr viel breiter geworden.
Also Sportwetten haben zugenommen, das ist ein besonderes Problem geworden. Warum sind die gerade zu so einem großen Problem geworden? Ist das vielleicht auch dieser Allgegenwärtigkeit geschuldet? Wir sehen ja viel Werbung dafür, ne? Teilweise sind die Anbieter ja auch Sponsoren von sogar Fußballvereinen.
Genau, also wir bemerken in den Suchtberatungsstellen, dass die Klienten, die sportwettsüchtig sind, zugenommen haben in den letzten Jahren. Und wir sehen da auch eine Rolle in der ausufernden Sportwettwerbung. Also Werbung ist flächendeckend präsent im Fernsehen, im Internet, in Stadien, in Medien. Fußballvereine werden gesponsert von Sportwettanbietern. Auch teilweise Fußballsendungen im Fernsehen werden präsentiert von Sportwettanbietern. Das führt unserer Meinung nach so langsam zu der Tendenz, dass man Sport und Sportwetten quasi so natürlich zusammensieht. Und das finden wir sehr bedenklich.
Gibt es Menschen denn, die besonders gefährdet sind bei Sportwetten?
Ja, also anfällig für Sportwetten und auch für eine Sportwettsucht sind vor allem junge Sportfans, die sich auch bis zum gewissen Maß auch auskennen im Sportmarkt. Damit wird ja auch geworben, macht dein Sportwissen zu Geld. Aktive Sportler, aktive Sportlerinnen, Jugendliche auch, weil so die Versprechung der Sportwettanbieter schon sehr, wenn man die Spot sieht, sehr auf junges Publikum abstellt. Das sind so die am gefährdetsten sind.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, auch weil der Zugang ja vielleicht leichter geworden ist. Man muss nicht in so ein Wettbüro gehen, sondern kann das dann einfach von seinem Handy aus auch unkompliziert machen.
Genau, also Sportwetten sind mittlerweile online legalisiert. Die Sportwettanbieter, die eine Lizenz in Deutschland haben, müssen sich an den Kinder- und Jugendschutz halten. Das heißt, es darf in Spielteilnahme erst ab 18 sein. Aber der große Markt der nicht zugelassenen Sportwettanbieter in Deutschland ist auch weiterhin online verfügbar.
Bei den Sportwetten, glauben Sie, dass das Problem sich noch weiter vergrößert? Und wenn ja, gibt es da Forderungen Ihrerseits, Vorstellungen, wie man vielleicht auch mit weiteren Regelungen diesen Markt der Sportwetten und dieses größer werdende Problem auch im Zaum halten kann oder auch eindämmen kann?
Ja. Ich glaube schon, dass das Problem der Sportwetten nicht einfach so verschwinden wird und dass es tendenziell auch wachsen wird, wenn da keine Schritte gegenüber unternommen werden. Es geht uns nicht um ein Verbot von Sportwetten, sondern es geht uns darum, so aus Gründen des Kinder- und Jugendschutzes, aber auch aus Gründen des Spielerschutzes, eine größtmögliche Beschränkung der Sportwettenwerbung durchzusetzen. Auch eine Beschränkung der Präsenz von Sportwettanbietern in Stadien, in Medien, um nicht weiter diesen Eindruck zu vermitteln, Sport und Sportwetten gehören quasi natürlicherweise zusammen. Weil bei den Tabakprodukten ist es ja mittlerweile so, es gibt da strenge Beschränkungen bei der Werbung. Das ist auch aus gutem Grund so und das fordern wir auch für die Sportwettenwerbung. Denn es ist ja so, die Sportwetten brauchen zwar den Sport, aber der Sport braucht nicht die Sportwetten.
Sagt Johannes Sinnwell von der Landesfachstelle Glücksspielsucht im Saarland. Und auf deren Homepage glücksspielsucht-saar.de, da gibt's auch eine Übersicht über die Beratungsstellen hier im Saarland. An die können sich sowohl Betroffene als auch Angehörige von Glücksspielsüchtigen wenden. Seit mehr als 2 Wochen haben Aktivisten ein Stück des St. Johanna Stadtwalls besetzt. Haben wir schon einige Male drüber berichtet. Denn die Landesregierung will dort ein Stück der Saar-Uni erweitern auf diesem Waldstück. Und ausgerechnet an dieser findet dieses Jahr der Deutsche Naturschutztag statt. Das ist ein mehrtägiger Fachkongress, der gerade läuft, war auch schon immer hier auf SR3. Und auf diesem Fachkongress wurde auch der bedrohte Stadtwald Thema. SR3-Reporter Jimmy Booth war dabei.
Save the Forest, also rettet den Wald, war auf einem der Protestbanner zu lesen. Knapp 10 Aktivisten der Bürgerinitiative Hani bleibt protestierten am Eingang zum Naturschutztag für den Erhalt des Waldstücks im Norden der Uni. Mit einer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht wollen sie die Pläne der Landesregierung stoppen, erklärt Marvin Kiefer von der Bürgerinitiative.
Unser Anwalt macht es tagtäglich, was wir jetzt hier machen, und wir haben aus unserer Sicht sehr gute Erfolgsaussichten. Im Endeffekt ist der größte Punkt die unzureichenden Gutachten, die erstellt worden sind. Hier haben wir Gegengutachten erstellt und die werden wir dann vor Gericht vorbringen.
Das Wissenschaftsministerium und die Leitung der Uni halten die Erweiterung angesichts des Platzmangels auf dem Campus für notwendig. Auch wenn noch weitgehend unklar ist, wer sich auf dem neuen Gebiet ansiedelt, sei die Erschließung nötig, um Fördergelder für Neubauten vom Bund zu erhalten. Ein Spagat zwischen Naturschutz und Wirtschaftsinteressen, wie Umweltministerin Petra Berg erklärte.
Ja, das ist natürlich ein Konflikt, den wir jetzt schon oft angesprochen haben in der Flächenkonkurrenz. Fakt ist, dass die Landeshauptstadt einen Bebauungsplan erstellt hat. Und mit diesem Bebauungsplan ist der Wald kein Wald mehr. Allerdings haben wir jetzt Stellung genommen und gefordert, dass ein 1-zu-1-Ausgleich erfolgt auf entsprechenden Flächen.
Auch der Bauherr, das Wirtschaftsministerium, hat dem SR gegenüber erklärt, die zu rodende Fläche von 4,5 Hektar an anderer Stelle wieder aufzuforsten. Für die Aktivisten von Hani bleibt, wäre das aber kein gleichwertiger Ersatz.
Ich glaube nicht, dass eine 1-zu-1-Aufforstung aufgrund der zeitlichen Verschiebung so ökologisch sinnvoll ist. Also es ist ja tatsächlich so, dass Wald, bis er den gleichen ökologischen Standard wieder hat, wie er zuvor hatte, sehr lange Zeit braucht. Und das ist in unserer Sicht nicht sinnvoll.
Die Auseinandersetzung beschäftigt nun auch die Justiz. Gemeinsam mit dem BUND hat Hani Bleibt Klage beim Oberverwaltungsgericht eingereicht. Sie richtet sich gegen die Genehmigung der Pläne durch den Saarbrücker Stadtrat. Laut Bürgermeisterin Barbara Meyer hat die Stadtverwaltung ihre Hausaufgaben gemacht. Die Entscheidung werde jetzt woanders getroffen.
Es war ein Bebauungsplanverfahren, das nach allen rechtlichen Vorgaben durch die Fachämter geprüft wurde. Und natürlich vertraut man da erstmal auch den Fachämtern. Im Ergebnis müssen das die Juristen beurteilen. Und dafür ist die Klage jetzt aus Sicht der Bürgerinitiative oder auch der Kritiker, denke ich, der richtige Weg.
In dieser Woche will Hani Bleibt auch noch einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht einreichen. Eine Rodung steht zwar ohnehin nicht unmittelbar bevor, würde dem Antrag stattgegeben, wäre sie auch rechtlich nicht möglich, bis endgültig über den Fall entschieden ist.
Protest heute der Bürgerinitiative Hani bleibt für den Erhalt des Waldstücks im Saarbrücker Stadtwald im Norden der Saar-Universität, wo gerade der Deutsche Naturschutztag läuft. Unser Reporter Jimmy Booth hat darüber berichtet. Ja, die Grünen-Bundesspitze hat ihren Rücktritt angekündigt. Das ist die Nachricht aus dem politischen Berlin von heute. Ein mutiger Schritt, das sagt die Co-Chefin der Saar-Grünen, Jeanne Dillschneider. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel meint dazu: Aufgepasst bei der Personalauswahl.
Sie haben also verstanden, Ricarda Lang und Omid Nuripur, dass sie der Partei nicht mehr helfen können. Ihre Analyse? Messerscharf und schonungslos. Die Grünen stecken wahrhaftig in einer schlimmen Krise. Wahlen gehen reihenweise verloren, Umfragewerte brechen zusammen. Wer nicht weiter dabei zugucken will, muss handeln. Also ist es folgerichtig, dass Lang und Nuripur Platz machen für einen Neuanfang. Andere müssen jetzt genau dafür sorgen. Grüne mit mehr Ausstrahlung, mit Charisma, mit Autorität. Mit dem also, was Lang und Nuripur fehlt. Führungspersönlichkeit. Lang zu jung und ohne Erfahrung. Nuripur, ja, wofür steht eigentlich Nuripur? Die Grüne Partei hat in den letzten Monaten vor sich hingeschlummert, hat ihre DNA-Themen, Klimaschutz und Asylpolitik liegen lassen oder dem politischen Mainstream angepasst. Wofür stehen die Grünen heute? Schwer zu sagen. Klar, es ist vor allem Robert Habeck, der Vizekanzler und voraussichtliche Spitzenkandidat, der für die Grünen steht. In seinem Windschatten ist es nicht einfach, nach außen souverän und überzeugend grüne Politik zu verkaufen. Umso wichtiger ist jetzt die Personalauswahl. Was die neue Spitze vor allem braucht, ist ein Kopf, der Habeck den Rücken frei hält, der nach außen in den Talkshows überzeugen kann. Und jemand, der die Partei wieder aufrichtet und eine überzeugende Strategie aufstellt, um Wähler und Wählerinnen zurückzugewinnen. Nicht leicht, wenn sich gefühlt die ganze Welt gegen grüne Werte stellt, wenn die politische Konkurrenz, vor allem einige aus der Union, gnadenlos Fake und Lügen gegen sie platziert. Umso wichtiger ist eine gut aufgestellte Parteizentrale. Am besten mit einem Menschenfänger an der Spitze. Er wird gebraucht für grüne Politik. Wenn die Grünen untergehen, hat das Land ein großes Problem. Denn außer ihnen hat keiner ein ernstzunehmendes Interesse an Klima- und Umweltschutz. Die Union nicht, die SPD nicht und die FDP erst recht nicht. Apropos FDP. In der 0,8%-Partei denkt niemand an Konsequenzen. Im Gegenteil. Dabei wäre es dringend nötig, dass auch dort mal ein Funken Selbstkritik aufkommt. Aber eher wird sich die FDP in Luft auflösen, bevor Christian Lindner sich in Frage stellt.
Ein Kommentar war das von Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Das Interview mit der Saargrünen-Chefin Jandil Schneider zum Rückzug der grünen Bundesspitze und auch die Analyse von Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom können Sie auf sr3.de nachhören.